It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.
Through song?
Yeah.
Zweitbesetzung.
Sebastian.
Ja.
Was haben Cats, Starlight Express und Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat gemeinsam?
Ah, heute reden wir über Johannas meistgehasste Musicals.
Was?
Lass mir überlegen. Das eine ist biblisch, das andere ist auf Rollschuhen und den dritten geht es um unser liebstes Säugetier. Die müssen eigentlich vor Andrew Lloyd Webber sein.
Katzen sind Säugetiere?
Legen Katzen Eier?
We don't know. Ich habe Katzen nie als Säugetiere gesehen.
Sondern als Katzen.
Ja. Anyways, es geht heute um Andrew Lloyd Webber.
Was ist deine erste Erinnerung an Andrew Lloyd Webber? Blöde Frage, Entschuldigung.
Dafür verlinke ich jetzt die Guest-Folge. Nein. meine erste Erfahrung mit Webber war, glaube ich, war Evita vor Jesus Christ Superstar. Wir haben Evita mal zusammen gesehen. War das vor Jesus Christ Superstar?
Wir haben Evita gesehen.
Im Theater an der Rott haben wir Evita geschaut.
Stimmt. Wann war das? Das war... Ich glaube, das war nach Jesus. Weil Jesus haben wir ja schon angefangen, wie wir noch bei den Sugar waren.
Stimmt. Das heißt, es war unsere Schulproduktion von Jesus Christ Superstar, in der wir, I don't wanna brag, aber in der wir die Hauptrollen gespielt haben.
Naja.
Dementsprechend
also,
gut war diese Produktion. Ja, was? Doch, wir waren schon die Hauptrollen, du warst ja Jesus Christ Superstar.
Ja, an meiner Stellung habe ich nicht gezweifelt.
Hey, also ich war Maria Magdalena, obviously. Und das ist schon einer der Hauptrollen.
Das ist eigentlich die einzige weibliche Rolle in Jesus,
oder? Das ist die einzige, das ist schon wieder total antifeministisch. Webber.
Ich glaube, dass er irgendwie Matthäus oder so schuldtroh ist.
Es ist immer Matthäus.
Es ist immer Matthäus.
Anyways, das war meine erste Begegnung mit Webber. Aber da habe ich ihn noch nicht tatsächlich wirklich als Schöpfer des Ganzen wahrgenommen. Hab mir aber da schon gedacht.
Sondern?
Also ich habe gewusst, dass das von
Ach so,
Webber, aber
du hast
das
nicht
war
immer noch
jetzt
gedacht,
nie
dass
so,
der das jetzt gemacht hat. So.
Nee, das ist eigentlich, nee, warte, das ist nicht richtig. Ich glaube, dass ich Phantom davor, also klar.
Ja, Phantom so war davor.
Ich glaube, Phantom ist so das, was ich mit Webber am meisten assoziiert habe und dann... Erste Berührungspunkte waren dann Jesus Christ Superstar, aber Phantom kannte man und man kannte die...
Wie ist es mit Cats? Weil ich habe das Gefühl gehabt, dass Cats immer sehr präsent war irgendwie im Musical-Bereich in Deutschland, dass man das immer mitkriegt hat irgendwie.
Boah, mitbekommen, ja, aber ich, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, um was das wirklich geht, bis
Still
auf dieser Punkt der Katzen.
Nach dreimaligem Sehen geht es dann immer nur genau so.
und ich habe die Musik, glaube ich, kannte ich auch nicht so. Ich habe sicher Memory mal irgendwo aufgeschnappt, aber mehr als Memory kannte ich aus Cats nicht.
Ich glaube, wir hatten Cats mehr auf DVD. Wir haben diesen Live-Mitschnitt mal gekauft, irgendwie, aus Interesse. Also meine Eltern haben da gekauft und ich habe dann angeschaut. Und ich habe nach 5 Minuten ungelogen ausgeschaltet, weil ich Angst gehabt habe. Das Kind
ich
bei der Inszenierung.
Auch immer noch gruselig.
Die gelben Augen
bei dir?
Überall.
Also war es bei dir Cats?
Ich glaube, das war tatsächlich das Erste irgendwie, was man so... Was ich ja immer nicht so ganz verstanden habe, weil jeder immer irgendwie davor geredet hat. Also man hat irgendwie Andrew Lloyd Webber irgendwie schon in dem Kontext mit Musical immer so gehört.
Ja, das auf jeden Fall.
Und Cats, ich glaube, das war damals irgendwie in Stuttgart oder so. Das ist irgendwie dann immer mal wieder so irgendwo gewesen. Aber ich habe immer nicht verstanden, warum jetzt Webber so bedeutend ist, wenn man ja nur Cats so wirklich vor allem kennt.
Ja, genau.
Phantom habe ich relativ spät erst wirklich begegnet mit. So. Und
also was heißt, ich wusste halt, dass Phantom der Oper ein Musical ist, aber ich glaube, so richtig auseinandergesetzt habe ich mich damit
nicht. Mit den Namen,
nicht.
Ne? Man liest die dann nicht den Staff durch und
gar
informiert
nicht. Das
sie, wer die Menschen
war, glaube ich,
sind.
Auch wieder viel durch Glee tatsächlich,
Voll, ja.
dass man damit irgendwie konfrontiert wurde. Aber so richtig auseinandergesetzt habe ich mich mit der Person Webber und seinem künstlerischen
Schaffen
habe ich mich nie auseinandergesetzt. Aber deswegen machen wir das ja auch.
Richtig, genau. Und da, weil Andrew Lloyd Webber ein bisschen gelitten hat bei uns in letzter Zeit.
Ja, und auch durch wir haben ja Stephen Sondheim jetzt doch.
Das sind halt total die Sondheim-Geeks.
Ja, total.
Und dann geht halt der andere von den beiden immer ein bisschen unter.
Eben, und Sondheim war halt sehr Broadway-lastig, hat in New York hauptsächlich gearbeitet und Webber hingegen, in Großbritannien,
London, Baby,
am West End. Was man auch im Vergleich dann später sehen wird, dass es schon Unterschiede gibt.
Man merkt diese, in den 80ern, glaube ich, war das, oder? Wo diese große Differenz zwischen den beiden Enden irgendwie war. Man merkt es halt nur ein bisschen. Man hat immer nur so ein Gefühl dafür, ist es eine West End-Show oder ist es eine Broadway-Show.
Aber bevor wir zu dem Vergleich kommen, sollten wir vielleicht mal ein bisschen abstecken, wer ist Andrew Lloyd Webber überhaupt und aus
Webber?
Welchem Umfeld kommt er?
Ja.
Soll ich ein bisschen anfangen?
Machen
also
wir.
Beziehungsweise, ich glaube, es ist immer, also Biografien sind an sich ja nicht immer so interessant. Bei ihm ist ja eigentlich nur interessant, dass sein Vater schon bekannter Komponist war.
Mhm.
Und seine Mutter Pianistin und er quasi sehr früh mit Musik in Berührung gekommen ist und auch mit Theater und er mit 6 Jahren schon angefangen hat zu komponieren. Mhm. Und das hat mich irgendwie total an Mozart erinnert, so diese musikalische Familie, in die er hineingeboren wurde und dann so früh schon angefangen hat, Musik zu komponieren.
Und auch sehr, sehr posch, oder? Also das war keine arme Familie bestimmt.
Bestimmt nicht. Also wenn die das Geld hatten, auch für die musikalische Ausbildung und so weiter. Sein Bruder ist sehr bekannter Cellist. Mhm. Und für den hat Webber sogar auch Musik komponiert.
Ja.
Und er hat aber dann erstmal nicht Musik studiert, sondern Geschichte. Hat das aber dann ziemlich früh abgebrochen, weil er Tim Rice kennengelernt hat.
Mhm.
Genau. Also ich glaube, mehr zu seinen Anfängen ist gar
nicht wirklich relevant,
interessant zu wissen. Außer halt, dass er aus einer sehr, sehr musikalischen Familie kommt. Was ich aber tatsächlich immer so, also nicht uninteressant finde, aber das ist halt so unspektakulär. So, wenn du schon in sowas hineingeboren wirst und von Anfang an, du kriegst es irgendwie in die Wiege gelegt, dann ist es natürlich nicht so,
aber ich glaube, dass Webber nicht wirklich, ich glaube, das ist ein bisschen das, was uns bei Webber oft ein bisschen abschreckt. Er ist kein Künstler by choice so. Also
nein,
ich glaube, er hat nicht dafür gekämpft, Künstler zu sein. Ich habe sogar irgendwie gehört, dass er, also in einem Interview hat er gesagt, dass er eben, wie du gesagt hast, Geschichte, glaube ich, ne? Vorher studiert hat und Geschichte und Architektur und Archäologie und so waren irgendwie sein anderes großes Interessensgebiet, dem er mindestens genauso gern nachgegangen wäre. Also das mit der Musik ist eigentlich eher so passiert. Und es gibt irgendwie den Spruch von ihm, er sagt irgendwie, you're lucky if you know what you want to do with your life and you're very lucky if you can make a living out of that irgendwie. Also kann man jetzt auch so und so sagen in dem Kontext, hat er es geschafft oder hat er es nicht geschafft.
Yeah.
Das ist für ihn einfach so passiert und ich glaube, er sieht sich ja selber eher als glücklich, also als lucky in dem Fall, als wie, dass es wirklich eine harte Phase für ihn war. Ich glaube, das schließt eigentlich genau an den Punkt, wo du gesagt hast, mit Tim Rice.
Mhm.
Ich glaube, mit dem Treffen auf Tim Rice, die beide waren ja dann schon sehr experimentell unterwegs, sagen wir jetzt mal. Also irgendwie, es gibt ja Ansichten, dass wahrscheinlich keine Zeile wo Jesus Christ ohne Drogeneinfluss irgendwie entstanden sein muss, wahrscheinlich.
Echt? Wusste ich gar nicht.
Wenn man sie so hört.
Wenn man sich die deutsche Übersetzung anhört, ja, würde ich sofort unterschreiben.
Nein, das waren halt auch die 70er, also da war halt alles ein bisschen krasser. Und ich glaube, das macht Webber irgendwie ein bisschen aus und es macht ja diese West End-Shows aus. Das ist irgendwie so dieses wie Phantom, was irgendwie fast klassisch ist, fast aus dem elterlichen Klavierzimmer raus so. Und sowas wie Jesus, was eigentlich für die Rockshow ist. Also wirklich diese Ambivalenz finde ich bei Webber nur am spannendsten.
Aber kannst du mehr zu Tim, seiner Verbindung zu Tim Rice sagen? Also kannst du
ich kann was zu Tim Rice sagen,
ja, gern.
Also
man halt einfach, die zwei haben sich kennengelernt und
und Tim Rice war halt auch, oder ist, ich glaube, der lebt nur, ist auch voll der Musiknerd auf jeden Fall.
Ja.
Also der ist auch irgendwie bekannt für sein Wissen über die Popmusik und so weiter.
Und es gibt schon Texte von Webber selber. Ich habe nämlich so eine 40 Jahre Webber Musical Show gesehen, wo er auch da war als Gast und dann haben sie immer wieder Sachen performt und er hat dann ein bisschen drüber erzählt.
Ja.
Und dann hat der Talkshow-Master eben auch gefragt, gibt es eigentlich auch Texte von dir oder hat die hauptsächlich halt nur Tim geschrieben?
Ja.
Und dann hat er gemeint, es gibt sie, aber die sollte keiner lesen. Also anscheinend waren seine Texte anders als bei Sondheim, der wirklich viel selber, also viel geschrieben hat, hat das Weber zum Beispiel nicht schon gemacht, aber das war anscheinend nicht so schlecht, dass er es unveröffentlicht in seinem Schreibtisch wahrscheinlich
lagert. Was bedeuten muss, weil die Tim Rice-Texte sind zwar genial in ihrer Form, aber jetzt auch nicht unbedingt immer lyrisches Gold, ne?
Ja, ja.
Also die leben ja irgendwie vor ihrer Einfachheit.
Ja. Cool. Genau, aber Tim Rice, die Bühne gehört dir.
Ach so, ja, ich habe eigentlich das meiste jetzt schon gesagt.
Also.
also es war halt einfach der. Ich glaube, es gibt echt nicht viel über Tim Rice zu sagen.
Ich finde, er geht immer ein bisschen unter. Also ich finde, wenn du über die bekannten Musicals redest, an denen er mitgewirkt hat, eben wie Jesus Christ Superstar, wie Evita, wie Joseph.
Und, König der Löwen, gell?
Ist auch Tim Rice.
Der hat auch für Elton John geschrieben.
Das ist doch Wahnsinn. Aber wenn du an König der Löwen denkst, dann weißt du, dass es die Musik
von Elton John
von
ist.
Elton John.
Ich glaube, bei Elton John ist es nur mehr gemeiner, weil er es dann auch singt. Und es ist ganz selten, dass man quasi auf der Bühne einen Singer-Songwriter erlebt, der dann nicht die Texte schreibt, die er singt. Das ist das Komische bei Elton John. Bei Weber. Ja, mir würde da immer voll der Workflow von diesen beiden interessieren, wie das war.
Ja, wer also, was kam, aber ich denke, dass zuerst die Musik, dass Weber erst komponiert hat und dann hat Tim wahrscheinlich die
wahrscheinlich
die
ist vertont. So ein Fetzenaustausch.
Ja,
wahrscheinlich gibt es irgendwie so Fetzen von dem, der eine hat irgendwie eine Melodieidee und der andere was drauf passen kann.
Aber das war eben genau der Punkt auch bei dieser Show, wo sie Weber so gefeiert haben. Sie haben ihn eingeladen, aber nicht Tim Rice. Also das ist halt immer eigentlich so ein Duo, was so viel geschaffen hat zusammen und dann bekommt aber immer nur der eine den Credit dafür. Und das finde ich bei den beiden schon irgendwie sehr stark unfair verteilt.
Vor allem ist es ja in der, also gerade in dieser Rockmusik und dieser modernen Musik eben, die lebt ja immer sehr stark vom Text. Also eigentlich
natürlich.
Die ganze Popmusik lebt ja eigentlich vom Text. Und es ist eigentlich selten, dass man an Komponisten modernster Popmusik so feiert. Also wenn du an den klischeevollsten Radiopop denkst, da gibt es keinen Komponisten. Es gibt einen Songwriter und es gibt einen Produzenten und die machen das quasi. Und bei Sondheim war es ja auch so, dass er die Songs geschrieben hat und das Kompositorische ist halt eingeflossen in die Songs, aber zum Beispiel orchestriert hat es dann wieder wer anders.
Ja.
Ich glaube, dass Weber in dem Bereich mehr gemacht hat. Also ich glaube, die Orchestrations hat er zumindest immer mit jemandem zusammen gemacht.
Mhm.
Also schon ein bisschen mehr in die Musik tatsächlich eingriffen. Aber ich finde tatsächlich, Rices Werk eigentlich im Vergleich immer fast ein bisschen spannender. Also die Texte, glaube ich, geben den die Sachen so viel Flair. Also
ja, vor allem
bei Jesus
auch,
oder so.
Vor allem bei Jesus. Ja. Das ist natürlich auch eine Mammutaufgabe, da zu vertonen. Und das ist ein rundes Konzeptalbum, weil wir ja eh schon damals gesagt haben bei der Folge über Rockmusicals, dass Jesus ja eigentlich kein Musical ist, sondern eine Rockoper.
Mhm.
Und eigentlich, so wie es im ursprünglichen Sinn geplant ist, auch einfach
eine Show.
Art Konzert sein soll, also nicht wirklich inszeniert. Und das ist ja bei Jesus auch so, dass es als Schallplatte zuerst rausgekommen ist und dann erst inszeniert wurde in New York und nicht mal am West End, sondern in New York. Ja. Aber fangen wir ja an in den 60er Jahren, als dann langsam das die Werke von Rice und Weber wirklich populär werden. Das erste Musical, das kannte ich gar nicht. Das war aus dem Jahr 1965 und das heißt The Likes of Us.
Mhm.
Das hat aber auch keinen Erfolg. Also, beziehungsweise das kennt man auch nicht wirklich. Und dann kam 1900.
Ist es produziert worden oder haben sie es nur geschrieben?
Ah, das weiß ich jetzt leider nicht.
Weil ich glaube nicht, dass das. Also, wenn wir vorgreifen auf das nächste, was dann kommt, wenn wir schon wissen, wie dilettantisch das produziert worden ist.
Nope. Es wurde nicht produziert.
Dann zählt es nicht.
Erst 2005.
Das ist Beschiss.
Ja.
Das gilt nicht. Dann also kann ja jeder, der als Kind mal einen Roman geschrieben hat, behaupten, er hat einen Roman geschrieben. So läuft
das
nicht.
Okay, also
Leute.
Es heißt, es beginnt eigentlich mit Joseph, aus dem Jahr 1968.
68er Generation, kurz, ja. Und wenn wir jetzt anschauen, wie das Ding entstanden ist, beziehungsweise wie die Aufführungsding davon entstanden ist, das finde ich tatsächlich den richtig interessanten Punkt bei Weber und Rice, dass sie nicht wirklich primär aus Musical kämmern. Also, dass sie immer diese anderen Einflüsse rausbringen. Joseph ist ja für eine Schulaufführung geschrieben worden, also wortwörtlich für eine Schulaufführung, wie wir sie wahrscheinlich alle schon mal mitgemacht haben. Ganze random Schulaufführung von Schülern, wo irgendwie bei der ersten Performance nur irgendwelche Eltern drin saßen, die keinen Bock drauf hatten, ihre Schüler da zum singen. Und irgendwie haben sie es dann geschafft, dass es nachher nochmal produziert worden ist in einem größeren Konzertsaal in London, was dann aus irgendeinem Grund die London Sunday Times reviewed hat. Keine Ahnung, wie man das geschafft hat.
Also anscheinend auch wieder einfach nur reines Glück.
Ja, oder sie haben irgendwann kennt. Irgendwie so wahrscheinlich, ja.
Ja.
Auf jeden Fall haben die das irgendwie voll hoch gelobt und dann haben sie es aufnehmen können und so ist es dann irgendwie was geworden.
Mhm.
Es ist aber scheinbar erst wirklich erfolgreich geworden nach Jesus. Also quasi durch Jesus war der eigentliche Boom, der dann hat man Joseph wieder rausgekramt.
Bis
so.
Auf dieses eine, der eine Song aus Joseph, oder? Weil der, glaube ich.
Das war nachher. Ich glaube, okay. Was den so berühmt gemacht hat, war der Film mit Donny
ja,
Osmond.
Das kann gut sein, ja.
Genau.
Also das, wie heißt der? Don't Dream? Don't,
Any Dream Will
any
Do.
Any Dream Will Do. Wusste irgendwas mit Dream. Ich muss gestehen, dass ich aus Joseph eigentlich gar nichts kenne und ich hatte immer Probleme, mich dem zu nähern, beziehungsweise hat mich thematisch einfach nicht interessiert.
Mhm.
Das war, also deswegen habe ich das ja vorhin noch am Anfang genannt. Weil
ja.
Irgendwie,
das ist nicht so schlimm wie andere, die nur kennen.
Genau.
Mhm. Ich finde, es ist eigentlich ganz, ganz süß. Also ich glaube, es gibt sogar auf YouTube den Film. Das ist ja in allen und so in so einem Schulsetting macht irgendwie und dann mit so einer Erzählerin, die es immer gibt. Ich finde die Musik eigentlich sehr cool, weil es ganz verschiedene Stile sind. Also nicht so klar Rock wie in Jesus oder was anderes wie woanders dann, sondern wirklich ein bisschen durchgemischter. Und es gibt ja diese eine Rock'n'Roll-Nummer, die der Pharao als Elvis singt und so und irgendwie so ein bisschen so klassischeres, wie man jetzt rangehen würde, wenn man ein Musical schreibt. Es muss die Nummer geben, es muss die Nummer geben. Und in der Form sehr spannend. Das ist eigentlich ganz süß so zum Schauen. Aber cool.
Und halt auch ein sehr schöner Start, dass es eben nicht einfach mal so eine Musical-Idee war,
gell?
Die man dann am West End produzieren lassen hat, sondern man hat es für eine Schulaufführung gemacht.
Genau. Die Schritte sind so glor.
Ja.
Das ist irgendwie sehr, sehr inspirierend.
Und so schön zu sehen, wo es dann hingeht letztlich.
Genau.
Dann kam 1970 Jesus Christ Superstar, was wir ja vorhin eh schon gesagt
sogar
haben.
Sogar Punkt 70 war das echt.
Ja, es gibt immer unterschiedliche, also die
ja,
Uraufführung war 71
okay.
am Broadway, deswegen steht auch oft 71 da, aber das Album dazu ist 1970 erschienen.
Mhm.
Und
gut,
das war dann in der UK jetzt nicht so, also war jetzt nicht so erfolgreich, kam dann nach New York und da ist es dann explodiert.
Mhm.
Und dann wurde dann auch das Album natürlich, war dann Nummer 1 ziemlich lange und das war dann, glaube ich, der große, nein, ich glaube, das war dann der große Durchbruch.
Weiß ich, habe ich gelesen.
Von Weber.
Ja. Es ist auch, weil sie haben ja irgendwie, sie wollten es, glaube ich, schon auf die Bühne bringen von Anfang an und haben aber die finanziellen Mittel nicht gefunden und haben dann irgendwie geschafft, dass irgendeine Plattenfirma produziert hat als, ja, eigentlich kann man fast sagen, als Hörspiel.
Mhm.
Also sie haben das Ding dann wirklich quasi so machen müssen, dass als Ding, als Hörspiel oder als Album eben relevant ist, was ja in die 70er dann, ich glaube, eines der ersten Konzeptalben überhaupt war. So.
Ja,
also das gab's ja erst
und warum hat es in den 70ern in New York funktioniert? Weil da natürlich auch sehr viel politische Unruhe und Demonstrationen.
Wann war her? War das vorher oder war das nachher?
Ich glaube, das war 68 auch. Also es war auch Ende dieser Zeit.
Rockmusik
und da hatte
so
das
Ding,
natürlich viel mehr fruchtbaren Boden als jetzt in der UK, wo so viel Proteste...
Protestanten.
Luther.
witzig.
Wo es das nicht gab.
Broadway war der Durchbruch, ne? Also Jesus Christ Superstar am Broadway war der Durchbruch. Und Weber selber hat gesagt, er war die Broadway-Produktion vollkommen egal, weil er hat das überhaupt nicht mehr, er hat das Ding überhaupt nicht am Broadway gesehen.
Er hat es einfach wirklich, wie es dann später auch war, in so einer Arena-Studio-Rock-Konzert-Atmosphäre.
Er hat gesagt, er findet, es funktioniert dann am besten, wenn es sowas wie ein inszeniertes Konzert ist.
Ja.
Also als reine Show funktioniert es nicht.
Und was ich in einem Interview gesehen habe, dass die Melodie von dem Song Jesus Christ Superstar hatte er in irgendeinem Diner. Also er saß da und hatte das dann plötzlich irgendwie im Kopf.
Er ist vorbeigegangen. Er ist spazieren gegangen und er hat die Melodie schon mal gehabt, aber hat es wieder vergessen. Und hat sich dann gedacht, okay, das mit der wir es nicht vergessen und ist schon eine und hat nach einem Ding
und hat es auf so eine Serviette hingekritzelt. Und er hat auch gemeint, er hat es dann am Klavier nochmal ein bisschen angespielt. Dass er, also meinte, die Melodie hast du schon mal irgendwo gehört oder es ist jetzt
ja, es
nicht
ist ja erschreckend simpel.
Genau, und dann hat er aber alles drumherum gebaut und plötzlich war es irgendwie ein Ohrwurm.
Ja,
so.
Ja.
Fand ich total interessant.
Da gibt es Be More Chill, der Joe Iconis, der das geschrieben hat, diesen Michael in the Bathroom Song, hat er auch gesagt, wie er den geschrieben hat, diese Melodie, so da, 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 oder was ist die Melodie? Da, 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 da. Er hat gesagt, er war überzeugt davon, dass irgendjemand diesen Song Michael in the Bathroom schon mal geschrieben haben muss, weil es so es ist wirklich dieses, wenn du was schreibst und du hast eigentlich das Gefühl, du findest das. Als war es schon da und du findest es nur wieder. So ist es da ganz ähnlich. Also es ist eine ganz einfache Melodie, das Jesus Christ kann ja wirklich ein Kinderlied eigentlich sein. Aber das macht es ihm so catchy in dem
Ganzen. Und was halt, was die beiden, oder ich denke, warum es so interessant auch war, weil es davor noch nie gegeben hat. Also
in dem Stil vor allem.
Der Stil und auch die Thematik an sich.
Ja, voll.
Gab es im Musical davor nicht, dass man vor allem nicht so parodistisch an dieses Thema ranzugehen.
Das ist doch Heidno krass.
Also das
kann
wäre
man sich doch
heute
noch vorstellen.
Ein Aufschrei. Ja, definitiv. Und wenn man aber so Texte darüber liest, über Jesus Christ Superstar, steht auch immer wieder da, dass es die Interpretation des Neuen Testaments von Tim Rice ist. Also man darf ja auch nicht das als bare Münze nehmen, was da gesungen wird. Das, was halt viele dann immer so kritisieren, so wie kann man das so darstellen?
Ich finde, das wird immer ein bisschen aufgebläht. So. Also ich finde, in der Show selber kommt ja eigentlich gar nichts so Krasses vor. Oder?
Textlich halt schon.
Was denn?
Also vor allem der Song von Harold, King Harold, ist schon, also wenn du da streng gläubige Katholikin bist oder Katholik und dann sitzt du da drin und dann wird Jesus so verarscht, dann ist das, glaube ich, schon ein bisschen so,
Ich verstehe, ja. Das ist an sich einfach blasphemisch so. Aber ich habe jetzt gemeint, die Geschichte wird ja eigentlich gar nicht so krass anders ausgelegt.
Mm-mm.
Also ich meine, es gibt diese Sache mit Maria Magdalena, die ja nicht confirmed ist oder irgendwie sind wir es auch confirmen, aber das ist ja auch in dem Ding einseitig. Also wenn Jesus das jetzt so erwidert hätte in der Show, dann wäre es wahrscheinlich
krasser
gewesen.
Dann wäre es ein größerer, genau. Aber ich denke auch, Judas so ins Zentrum zu rücken.
Verständlich zu machen.
War auch so ein großer kritischer Punkt an diesem Musical.
Ja.
6 Jahre später.
Jesus Christ, es war die erste Show am Broadway mit einem Mischpult.
Geil.
Mit einem Soundsystem. Finde ich so cool. Die Produzenten waren total beleidigt, weil sie gesagt haben, da können wir doch kein Mischpult hier stellen, das nimmt ja Plätze weg.
Oh.
Da können wir ja keine Karten verkaufen. Und heute ist das so selbstverständlich, dass du 5 Tonmenschen rumlaufen hast.
Das stimmt.
Sorry, jetzt weiter. 6 Jahre später hast du gesagt.
Komm, Evita.
Evita, ja. Was ich auch nicht gewusst habe, Evita hat scheinbar voll die schlechten Reviews gehabt.
Oh, echt?
Das ist in
also
der
es
Kritik
wurde
gar nicht okay.
Am West End, also wir sind jetzt wieder am West End, am West End uraufgeführt und es geht, ich glaube, das ist auch so das erste wirklich, autobiografische Musical, was man bei Jesus ja nicht wirklich sehen lassen kann.
Ja.
Und es geht eben um die Eva Peron, die es tatsächlich auch gegeben hat. Es geht um ihre Geschichte eigentlich.
Ja, ihr Leben einfach.
Um ihr Leben mit sehr viel lateinamerikanischen Klängen in der Musik. Jetzt nicht so lateinamerikanisch wie in The Heights von der Musik her. Aber halt nochmal eine komplett andere musikalische Richtung als Jesus Christ. Also sehr, sehr wenig rockig.
Voll, ja.
Es geht
voll wenig.
Schon sehr in diese klassischen Broadway-Balladen, aber West End-Balladen bei Don't Cry For Me Argentina, aber auch Another Suitcase.
In Another Hall, ja.
Das ist auch nochmal, das hat übrigens Samantha Barks in diesem Jubiläums.
Ich glaube, das Video kenne ich ja.
Genau. So vom musikalischen Stil probieren sie jetzt was Neues.
Ja.
Und auch von der Thematik her, weil das ist jetzt geht auch um politische Unruhen, über eigentlich auch eine tragische Geschichte, weil sie ja, wir spoilern?
Ich glaube, man darf spoilern, dass eine Person, die vor, keine Ahnung, auch Dirk liebt.
Ja, auf jeden Fall, sie stirbt. genau. Was sagen wir zu Evita? Also
ich glaube, dass die Politik in Evita ist nicht so relevant, wie die Politik, die außenrum war scheinbar. Also wie gesagt, es ist aufgeführt worden. Ich glaube, eine der war das nicht sogar die erste Musical-Rolle von Mandy Patinkin? Der hat sie doch da.
Mandy Patinkin. He always keeps returning. It's like, wir haben ihn so oft in unseren.
Ist das so wirklich?
Wir haben doch schon so oft über dieses How Much Your Mother-Ding gesprochen. Mandy Patinkin.
Ja, aber nicht in der Folge, oder?
Doch, ich dachte schon.
Echt?
Oder irre ich mich jetzt, aber.
Also,
egal.
Ich sprich viel über Mandy Patinkin, deswegen kann es schon sein.
Ja.
Aber ich glaube, der hat sich für Evita beworben, unwissend, dass es ein Musical ist.
Ah, okay.
Aus der Julia draus. Und es hat eben schlechte Kritiken gekriegt und scheinbar hat sie dann in Amerika die politische Lage ein bisschen geändert. Ich weiß die Umstände nicht genau, sind wir nicht besser. Und auf jeden Fall hat man dann scheinbar Evita richtig verstanden durch den Zeitgeist, sagt er selber quasi. Und dann hat es im selben Jahr der schlechten Kritiken nur Tony für Best Musical und Best Score gekriegt. Also quasi das hat einen ziemlich schnellen total Turn gemacht.
Das ist halt so ein Musical, was, finde ich, eher seltener zu sehen ist.
Voll, ja, das stimmt.
Also das
bei uns.
Vor allem bei uns. Also es war in Wien ganz lang mal. Dann haben wir es in Eckenfelden gesehen. Mhm. Also anscheinend sind die Rechte schon nicht so schwer zu kriegen, um es aufzuführen. Ich weiß gar nicht, ob Evita so bekannt ist. Ich glaube, dass doch, findest du schon?
Ich bin deiner Meinung.
Also, dass der Film mit Madonna hat es wahrscheinlich nochmal ein bisschen populärer gemacht. Also, vielleicht verbindet man mit Evita hauptsächlich Don't Cry For Me Argentina, aber der Rest ist eher unbekannt.
Den kennen sogar früher als Madonna-Song, glaube ich.
Ja, ich glaube eben auch. Aber ich finde den coolsten eigentlich fast Buenos Aires. Also, ich finde, das ist so eher mein...
Ich finde diese zwei Balladen am geilsten. Also, Another Suitcase und High Flying Adored.
Ja.
Dann überhaupt Another Suitcase ist rein von der Dramaturgie so weird. Diese neue Figur da reinzubringen.
Das stimmt.
Ja, diese Killer-Arie zum Game und dann ist sie wieder weg.
Ja, die hat eigentlich gar keine Daseinsberechtigung. Irgendwie. Sie ist
überhaupt
nicht. Aber sie hat einen geilen Song.
Es ist so toll.
Da gab es wahrscheinlich zuerst den Song und er hat sich gemeint, das passt jetzt nicht für Evita. Wir brauchen noch irgendeine Figur, die den singen
aber
kann.
Das ist doch ein Kunstgriff, oder?
Ja.
Also nur wegen dem Ding liebe ich das ganze Ding schon, dass man diese Figur, die eigentlich nicht zur Sprache käme in so einer Story, so einen Moment gibt und der ist emotional voll relatable.
Ja, total.
Interessiert mich ziemlich mehr als die Peron.
Das stimmt.
Also deswegen Loa finde ich schon ist eine geniale Show. Evita ist so ein Musical, wo ich mich immer wieder daran erinnern muss, dass es Weber ist, weil ich überrascht bin.
Ja.
Weil ich es so gut finde, also so erwachsen finde irgendwie, so
das
wenig
stimmt.
Rock'n'Roll finde.
Das stimmt. Also eigentlich ein sehr, eigentlich sehr schade, dass es zu wenig gespielt wird, dass man es zu wenig findet.
Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber du brauchst da echt eine gute Leading Lady, ne? Also
erstens
es steht und fällt
und
mit.
Und ich glaube, es liegt tatsächlich an der Thematik, weil kein Mensch kann, also zumindest jetzt in unserer Generation, weiß irgendjemand, wer Eva Perón war.
Nee, aber es weiß auch keiner, wer Hamilton ist.
Ja, aber in Amerika schon eher. Also ich glaube, das Problem ist auch, dass es vielleicht in Argentinien eine viel größere Daseinsberechtigung hat, als jetzt bei uns.
Also aber ich
kann mir
vorstellen, dass die Argentinier die so gut kennen, die Story.
Dass sie es nicht sehen wollen.
Genau. Es ist ja in New York das Diana Musical gefloppt. Also ich glaube, es braucht immer diesen, bei Brecht wird man jetzt vom Verfremdungseffekt sehen, also diesen Abstand dazu.
Also wir halten fest, es ging steil bergauf. Wir haben 1976 Evita und dann kommt 1981 Cats.
Yes. Ja. Gut.
Da wir zu Cats schon eine eigene Folge gemacht haben, will ich dazu jetzt nicht mehr viel sagen, weil mich das sonst wieder in Rage bringt.
Ich finde es immer so einen starken Moment, wenn der Kritiker sagt, da kann er jetzt nichts mehr dazu sagen. Das ist immer so bewegend. Genau, und nach Cats
kam dann Starlight Express 1984.
Ja, also Starlight Express finde ich ja eh nur das größere Verbrechen, ne?
Das ist halt in dieser Jubiläumssendung hat er eben auch gemeint, so ja, er hat gemeint, man kann kein Musical über Hunde schreiben, das funktioniert nicht.
Ich glaube, da hat er aber einen Punkt.
Ja, er hat gesagt, dass Dogs, they bark. And like cats are so elegant. Also
ja,
und dann
aber,
und dann hat der Moderator mal gesagt, ja, aber was hat's dann mit Zügen auf sich? Und dann hat man gesagt, well, trains are trains. Ich glaube, der hat Starlight Express auch nicht so wirklich. Das muss man halt Weber wirklich lassen, ne? Er hat aus den craziesten Ideen
Shows gemacht,
die extrem erfolgreich wurden.
Ja.
Und bis heute gespielt werden. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Und
das
rechne ich ihm
das
hoch
stimmt.
an, dass man sagt, hey, ich habe da Gedichte über Katzen gelesen, ich mache ein Musical draus.
Ich weiß, wie sehr du Cats hast. Aus deinem Mund ist das ein sehr großer Zuspruch gerade.
Und
bei
Starlight Express ist es halt eins zu eins das Gleiche. Aber bei Starlight Express muss ich wie bei Joseph sagen, nie gehört, weil es mich immer schon gecreept hat. Als ich kenne das nur aus den Werbungen
Die boah, waren die nervige Meier. Da geht's ja schon los. Wenn ich mit Musical schon nur dann konfrontiert werde, wenn ich auf mein YouTube-Video warten muss, dann
weißt du
schon
Bescheid. Nee, im Fernsehen, ja, als Kind. Ich glaube, das kam bei Super RTL.
Wahrscheinlich war das der erste Berührung mit Weber unbewusst.
Wahrscheinlich, ja. Waren diese DarstellerInnen auf ihren Rollerskates, die da und das eine Kind da eingeschlagen haben.
Mhm. Ja, stimmt. Oh Gott, ja, stimmt. Oh, jetzt hab ich wieder voll da. Ja.
Und dann kam Starlight Express, Starlight Express.
Und die singen neben meinen Text, die singen nur Starlight Express. Ja.
Und das aber so traurig, weil es ist eines der erfolgreichsten Weber-Musicals in Deutschland. Ja. Ne? Also das ist ja...
Aber ich glaube, das ist eine typisch deutsche Show. Ja. So, du weißt einfach genau, was dir erwartet.
Und wir sind super obsessed mit Zügen, habe ich das Gefühl.
Das stimmt, ja. Und die Vorstellungen fangen sogar pünktlich an. Kritik. Ja, also ich glaube, wie du sagst, dieses, dass man, ich glaube, daran scheitern viele junge Komponisten und Autoren, dass man der Themensuche viel zu viel Zeit zuwendet und gar nicht ins Arbeiten kommt. Und das ist echt eine Fähigkeit, dass man wirklich aus jedem Ding theoretisch eine gute Show machen kann, das stimmt.
Da hat er nämlich auch, was man dazu gesagt, er hat, das Zitat habe ich extra rausgeschrieben, weil ich es so gut fand. I don't know what really makes a great musical or not. In the end, you write it and you write it because you want to write it.
Mhm.
Also ich glaube, das sind halt echt so absurde Ideen, die er irgendwie hatte und dann meinte er so, ja klar, dann schreibe ich da jetzt was drüber. Ich weiß nur wirklich nicht, wie er auf die Idee mit diesen Zügen kam.
Wahrscheinlich ist das der adaptierte Roman oder so, oder? Wahrscheinlich ist es irgendein Kinderbuch, das gab. Weil ich meine, das hat ja schon irgendeinen Sinn. Also ich war ja schon für mein Leben erleichtert, dass ich auf Wikipedia mir gelesen habe, dass das am Schluss ein Traum ist. Also dass das nicht wirklich eine Story über Züge ist, sondern dass das für was steht und dass ein Kind das träumt. Da bin ich ja schon mal, weiß man schon mal, ein riesiger hier Stein vom Herzen
können. Es ist halt tatsächlich immer noch in Bochum, ne?
Wirklich immer? Ja gut, die haben das Haus dafür. Warum mal in Bochum? Ich denke mir schon das Ruhrpott-Musical, ne? Das passt schon.
Ja. Aber wie gesagt, auch am Western Premiere gefeiert und in Deutschland vor allem.
Vielleicht muss man es einfach ein bisschen als ein weniger kunstvolles Cirque du Soleil-Ding singen.
Ja. Und es ist halt anscheinend auch ein von den Musikrichtungen her ein Mix aus Pop, Rock, Blues und Elektro.
Also die elektrischen Elemente waren spannend.
Es erinnert schon auch ein bisschen an Cats. So, du gibst an sich jetzt hier einen Gegenstand.
Ja.
Es ist halt, vielleicht ist es auch ein bisschen wie so eine Revue aufgebaut. Also
ja,
so ist es auch
glaub,
bei, den,
so
bei den Songtiteln so, dass da einfach immer mal wieder.
Es gibt die Katze und es gibt den Zug.
Genau,
so, ja.
Die auftauchen und.
Ich hab keine Ahnung über das Ding, ne? Ich weiß nicht, was die Story ist, aber ich habe gerade vielleicht einen Zugang gefunden. Weil du sagst, elektronische Musik. Das ist ja so, wenn man es vielleicht so in dem Kontext zeigt, wo so Kraftwerk und so. Also diese neue deutsche Welle, diesen Krautrock und so, dieses. Elektronische, quasi die industrielle Revolution in der Musik. So kann es vielleicht Sinn machen, Maschinen auf der Bühne zu stellen. Oder? So kann ich es irgendwie vorstellen, dass es dann irgendeinen gewissen Anspruch hätte.
Ja, das ist halt überhaupt gar nichts, was mich anspricht, aber.
Ja, finde ich scheiße, aber kann machen.
Ja. Es gibt so viele Dinge in der Kunst, die mich thematisch nicht ansprechen.
Ja, das ist ja gut so. Ne?
Ja, gut. Deswegen gehen wir weiter zu einem Musical, was mich schon eher anspricht. Das ist das Phantom der Oper, was 1986 dann. Aufgeführt wurde. Und das Phantom hat Cats, ich glaube, um 2 oder 3 Tage überholt, als längst laufendes Musical am Broadway aller Zeiten.
Also, ist das nicht vor kurzem mal wieder überholt worden? Irgendwas anderem?
War auf jeden Fall ist das schon extrem, extrem erfolgreich geworden. Und das ist, wie du auch schon gesagt hast, das ist der klassischste, also am meisten klassisch.
Am meisten von klassischer Musik angehaucht.
Yes, genau.
Wobei die Einflüsse auch immer kleiner sind, als man meint, ne?
Ja.
Also es gibt ja wirklich gewisse Menschen, die das mit einer Oper verwechseln und davor ist es meilenweit weg.
Obwohl die Figur der Christine schon gesanglich einiges abverlangt, ne? Also die kannst du, glaube ich, kaum. Also die wird schon eher von Opernsängerinnen gesungen, ne?
Ja, ja.
Also das ist Phantom vielleicht schon eher ein bisschen leichter zu singen, das ist, oder? Also
ja, doch, wenn das irgendwie Michael Crawford im Film kann, dann kann es ja jeder.
Und das ist, glaube ich, auch so die erste Produktion, die wirklich sehr aufwendig auch produziert wurde, oder? Also was man sagen kann, klar, Cats auch, aber Cats hatte, glaube ich, an sich nicht so viel verschiedene Bühnenbilder.
Also,
aber
das hat mich auch sehr gewundert, was ich zu Phantom irgendwie rausgefunden habe. Weber hat selber gesagt, dass man immer mohren, das ist so eine große Show, aber dass das ursprünglich eher so ein Blackbox-Ding war.
Oh, echt?
Also scheinbar war die Inszenierung am Anfang, ich meine, wenn es Hell Prince ist, dann weißt du schon Bescheid, wahrscheinlich schon irgendwie epochal und so.
Ja.
Also, aber scheinbar nicht so groß, wie es jetzt immer gemacht wird.
Okay.
Würde gerne mal sehen, wie das war.
Ja,
so.
Ich auch, weil wenn ich halt ans Phantom denke, denke ich an diese großen... Ja.
Es ist für mich halt so eine fucking Touri-Show irgendwie.
Total.
Es ist wie König der Löwen auf Amerikanisch irgendwie so.
Und Phantom der Oper berührt mich einfach nicht so. Die Musik schon, also musikalisch an sich finde ich es echt schön teilweise.
Teilweise, ja.
Nicht alles, aber so was man kennt. Aber wenn ich jetzt entscheiden könnte zwischen Phantom, wenn ich jetzt ein New Yorker Broadway bin und es läuft Phantom und es läuft Fun Home oder Dear Evan Hansen, dann gehe ich safe nicht in Phantom.
Mhm. Ja.
Ich weiß auch nicht, ob Phantom, ich bin auch immer nicht so der Fan davon, wenn man sagt, das ist ein Musical, was man gesehen haben muss.
Na, sowieso nicht.
Das finde ich nämlich auch gar nicht. Es ist halt, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen was für die ganze Familie oder halt für Menschen, die sehr auf Kitsch stehen, weil ich finde, das ist eine sehr verkitschte...
Ich glaube, es ist halt Kulturen ganz billig so. Du hast das Gefühl, du bist in der Oper in Paris.
Genau.
Also es ist jetzt ein bisschen...
Es ist eben auch ganz anders als jetzt zum Beispiel Moulin Rouge.
Ja, voll. Ja,
ich,
ja.
Obwohl es ja auch
Moulin
irgendwie
Rouge
so
ist ja experimentell.
Ähnlich ist mit so...
Oder Thematik,
diese Liebe und auch
Liebe
die Zeit.
So.
Aber Phantom der Oper... Ja, das ist auch.
Es ist so, ich weiß nicht, es ist imposant und dann wird es aber irgendwie geschmackloser, je länger man droht ist, habe ich das Gefühl.
Ja.
So. Also ich bin eigentlich kein Fan davon. Ja, hast du die Fortsetzung mal gesehen?
Nein,
weißt,
die bestirbt nie.
Das sagt schon wieder alles aus, ich habe die DVD daheim. Aber ich überwinde mich nicht so zum Schauen. Also es ist irgendwie so, es darf dann schon interessieren, aber es ist am Schluss ist immer halt dann doch, Phantom.
Ja.
Also irgendwie so,
Finde ich so schade, weil es ja, wie gesagt, unfassbar erfolgreich ist, immer noch läuft und auch am West End läuft und immer noch läuft. Und
aber das ist einmal das, was, glaube ich, das ewige Mysterium bleiben wird, weil ich sage, er macht alles zu irgendeiner Show, die gut funktioniert und irgendwie mit ein bisschen Widerspruch, wie jetzt Jesus und Rock und so. Aber jetzt so.
Haben wir jetzt aber hier übrigens gar nicht, ne? Also Phantom der Oper hat weder irgendwas Politisches an sich noch irgendwie einen sehr krassen Konflikt.
Das stimmt, das ist einfach eine Hochliteratur für Adaption.
Total.
Ja. Aber Rockmusik ist auch wieder drin. So,
das stimmt.
Also, aber ich bin der Meinung, dass er quasi Weber mit seinem Konzept Kunst Uzum geht beim Phantom irgendwie relativ daneben gelangt hat. Also das würde ich jetzt echt nicht als großes Werk von ihm aussehen. Das ist aber das Beliebteste.
Das ist das Beliebteste und er wurde in dieser Jubiläumsshow auch gefragt, was denn der liebste, für welche Figur er am liebsten Musik geschrieben hat. Und er hat gesagt, für Christine.
Okay. Ja gut, hat er nicht das... Das hat er ja der Brightman auf den Leib geschrieben, oder? Die war seine Frau zu der Zeit.
Ja.
So.
Ja.
Und was er irgendwie annäht, also den Anspruch hätte ich irgendwie an ihn gehabt, dass er kommt aus so einem klassischen Umfeld raus, aber er hat es irgendwie annäht geschafft, wirklich die Lücke zu schließen, ne? Also er hat diese krassen Musicals geschrieben, aber irgendwie die haben trotzdem nur selten irgendwie einen Anspruch, den ein Klassiker irgendwie akzeptieren wird oder so. Also wo man erwarten wird, dass so jemand, der irgendwie der Auserwählte sein kann, um diese ewige Kluft endlich mal zuzumachen. Aber es passiert nicht.
Ja.
Naja, man muss so ja nicht zu viel erwarten von jemandem, ne?
Dann kam 1993 Sunset Boulevard. Mhm. Eines der Musicals, die eher weniger bekannt sind.
Ich habe mir gedacht, vielleicht schauen wir uns das mal an und machen dann mal eine gescheite Folge drüber, oder?
Ja, weil an sich ist es schon eine interessante Thematik,
ja.
Weil es geht ja um einen Autor in Hollywood.
Ja, und es ist eine Filmadaption, ne? Es ist so ein klassischer Hollywood-Film quasi, der adaptiert wird. Also quasi,
ich glaube, es ist eines der wenigen Indie-Musicals von Weber.
Aber ist es denn so Indie? Also quasi ein Hollywood-Film, mit Hollywood-Musik zu adaptieren.
Kommt drauf an, wie du es inszenierst. Ich glaube, klar. Sunset Boulevard kannst du wirklich Blackbox-mäßig
voll
inszenieren.
Aber ich finde, es hat wenig eigene Handschrift.
Das stimmt.
Also es ist nicht so autorenbezogen wie die anderen jetzt.
Genau, und es ist auch nicht so eine crazy Idee, die er hatte und
genau,
die er dann umgesetzt hat.
Das
wie beim Phantom
ziemlich,
auch.
Ziemlich straight die Adaption.
Ja. Dann das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, wäre School of Rock.
Hm.
2015. Also lange Zeit nicht.
Ja.
Und bei School of Rock ist aber eigentlich auch schwierig, weil da ja teilweise, es ist ja eher ein bisschen Jukebox-Musical-mäßig, oder? Weil es ist ja auch...
Nein, ich glaube, es ist ganz neue Musik. Ich glaube, es ist so besser stacked. Also aus dem Film, glaube ich, ist da gar nichts drin.
Ah, okay. Weil es gibt den School of Rock-Film.
Ja, ja.
Der
sehr gut ist.
Ja, sehr gut ist, der mir auch richtig gut gefallen hat. Aber hast du School of Rock, das Musical, schon gesehen?
Nee. Gibt's ja bei uns nichts zu sehen, oder? Das lief ja nur
nee,
Broadway.
Aber weißt du, wie die Musik dann da ist?
Ich kann halt nur diese Promo-Songs, die man immer überkehrt hat. Dieses You're in the Band und so.
Mhm.
Ja, es ist halt so. So wie, also schon Rock, aber so wie sie jetzt irgendwie ein 60-Jähriger dran erinnert, wie wild damals Rock war. Also so ein bisschen.
Das ist auch so was bei Weber. Wenn man ihn sieht, erwarte ich von ihm einfach nicht, dass er Rockmusik
ja,
schreibt.
Hast du die zwei Ermen und Rice mal in die 70er gesehen?
Die sahen
mei,
so.
So witzig.
So richtig, ich finde, der hat mich so an die Beatles erinnert, so von ihrem Look her und
ja,
alles. Also da würde man überhaupt nicht erwarten, dass die sowas wie Jesus dann rausbringen, irgendwie zwei. Also das ist
ja,
so.
Jesus finde ich schon. Also gerade da damals, das hat schon passt, weil irgendwie so, es war ja gerade die 70er, also gerade im krassen Gegensatz zu die 60er waren ja die 70er so ein bisschen die Zeit der crazy Rockmusik.
Ja.
Also wo dann die psychedelische Ding schon wieder ein bisschen so sich dem Ende zugeneigt hat und eigentlich alle nur noch ganz langhaarig und ganz
ja,
wilde Musik irgendwie gemacht haben. Also da passt Jesus eigentlich ziemlich gut rein. Leitet es vielleicht sogar in die Wege. Ich habe bei Weber immer das Gefühl, dass es irgendwo bergab gegangen ist. Also gerade die frühen finde ich so gut. Und
ja,
Evita finde ich eigentlich auch noch voll gut. Aber irgendwo ist der Punkt, wo ich nicht mehr mit ihrem... Was? Na, ich glaube davor schon, ehrlich gesagt. Naja, ich weiß nicht genau. Also... Wie gesagt,
vielleicht
Joseph, Jesus
Christ
Superstar und die Vita, gay, alles mit einher. Und Cats finde ich ja eigentlich auch noch annehmbar so. Ich schon. Ich finde es nicht ganz scheiße. Es ist ein eigenes Genre irgendwie. Es ist so ein Tanzmusical.
Das stimmt,
und
ja.
Und das liebt es halt. Physical Theater, also ein bisschen kann man vielleicht mit die Connection.
Oh ja, stimmt.
Und so.
Ja.
Aber dann irgendwie, also wie gesagt, Sunset habe ich das Gefühl, das kann man noch sehr gut gefallen, da habe ich bloß zu wenig
ja,
mit beschäftigt. Aber irgendwie dann eigentlich ab dem Phantom habe ich irgendwie das Gefühl, dass er, also jetzt ja auch, wenn er jetzt auftritt, dann ist er ja irgendwie so, weiß ich nicht. Also gerade jetzt mit Cinderella habe ich das Gefühl, er hat einfach, also Cinderella kommt wahrscheinlich als nächstes bei dir.
Ja,
oder
genau,
das
wollte ich
gerade
sagen, ja.
Also damit habe ich echt das Gefühl, er hat einfach aufgegeben, so. Also das ist einfach echt so.
Ich habe mich heute reingehört und ich finde es halt echt einfach, es ist so richtig, ne. Ich
Musical hab dann, heute.
Ja. Und überhaupt nichts sehr catchy oder wo ich mir denke, wow, ja, das höre ich mir jetzt richtig gern an. Und dann habe ich mir auch den Inhalt durchgelesen. Und das ist ja nicht die klassische Cinderella-Geschichte,
nein,
sondern was ganz anderes. Und habe mir die Besetzung angeguckt und teilweise Kritiken durchgelesen. Und das gibt echt nicht, also wirklich berauschend war das jetzt nicht. Und sehr viel Enttäuschung auch.
Okay.
Unter den Kritiken. Also irgendwie...
Ich glaube, ich finde die Musik nur hinnehmbar. Also
ja,
nichts Besonderes, aber hinnehmbar. Aber irgendwie, also was mich stört, ist erstens, warum er es überhaupt macht, weil er erzählt ja auch selber die Geschichte, dass er irgendwie mit Freunden zusammengesessen ist und dann haben sie geraten, was wohl das meistgesehenste Fernsehspektakel war.
Ja.
Und er hat irgendwie gemeint, ja, das hätte ja vielleicht Roger und Hammerstein Cinderella in die 50er sein können. Und Uli so, hä, nee, die 50er.
Mhm.
Und dann haben sie gegoogelt und es haben irgendwie wirklich 100 Millionen Leute 10.000 Milliarden, keine Ahnung, sehr viele Menschen angeschaut. Und dann hat irgendwer gesagt, ja, dann schreib doch auch Cinderella und deswegen hat er es jetzt gemacht.
Wow.
Also ich weiß nicht, wie viel Bock er wirklich hat, das Ding zum Schreiben, wenn ich ehrlich bin.
Ja, und das ist, weißt du, an was mich Weber immer erinnert? Weber ist für mich so dieser Superstar des Musicals aus einer vergangenen Zeit.
Ja. Voll, das ist ein Reptiloid.
Ja, genau, aus den 70er, 80er Jahre in dieser Hochphase von seinen Musicals.
Fossil,
in der sehe ich ihn auch immer noch, aber ich sehe ihn nicht im 21.
Im heute.
Jahrhundert
voll,
des Musicals. Und da laufen ihm aber, glaube ich, auch alle wirklich den Rang ab, weil ja. ich weiß, also mich würde total interessieren, wie ihr zu sowas wie Hamilton steht.
Er feiert's.
Echt? Das hätte ich nicht
gehört. Er hat gesagt, also ich glaube, das war mit Grund, warum er wieder angefangen hat jetzt zum Schreiben, weil er findet, wir befinden uns jetzt in another golden age of American musical theater.
Okay.
Und, also ich meine, da bin ich eigentlich schon fertig dann. Also wer der Meinung ist, da kann ich ja schon immer mitreden.
Was hältst du wieder so gegen Hamilton?
Na, es geht ja jetzt gar nicht nur um Hamilton, aber bist du wirklich der Meinung, dass wir gerade golden
nein.
age of musical
nein.
theater
nein.
haben?
Nein.
Also es gibt ein Statement von Paul Gemignani, das war der, oder ist, also er war der Conductor von Sondheim immer, also hat immer dirigiert, der musikalische Leiter bei den Sondheim-Shows immer, macht jetzt die Revivals von Kiss Me Kate und so weiter, also ein Broadway-Urgestein, und der hat sich sehr für Hamilton ausgesprochen, aus dem Grund, weil er gesagt hat, ist das nicht geil, wie viele Menschen das wieder ins Theater bringt.
Ja.
Und damit gehe ich voll einher.
Ja.
Also damit, also sein Wort in Gottes Ohr, Amen, genau so ist es. Über den künstlerischen Anspruch und so weiter haben wir ja schon geredet. Aber ich, also zum Song, dass jetzt im Musical alles so läuft, wie es muss, da musst du ja nur eine Sekunde auf den West End schauen, um zu wissen, dass das nicht so ist.
Ja.
Also wenn man das Song kann, dann würde ich sagen, dann hat man doch jeden Idealismus schon längst aufgeben.
Ja. Eben, und das finde ich, das ist jetzt so der Punkt, wo wir wirklich mit Sondheim vergleichen können.
Ja.
Dass es gibt, für mich der größte Unterschied zu Sondheim ist, dass Sondheim viel kleiner denkt. Also seine Produktionen waren nie diese Mega-Musicals, wie es bei Weber war.
Sondheim ist für mich eigentlich ein Indie-Komponist.
Total.
Ein sehr erfolgreicher.
Und spricht viel mehr Thematiken an, die mich persönlich, also die einen normalen Menschen an, also tatsächlich auch betreffen.
Ja.
Und viel gesellschaftskritischer und
ich glaub,
viel.
Ich glaube, du kannst da schon einen Punkt machen. Es spricht einfach viel mehr Thematiken um.
Ja.
Es geht einfach um viel mehr.
Und auch viel mehr Zwischenmenschlicheres.
Ja.
Es ist
ja,
nicht diese.
Psychologisieren.
Diese oberflächliche Liebe zwischen Christine
und dem anderen Dude, Raoul. Ja.
Raoul. Das ist, geht viel mehr in menschliche Abgründe rein und Sondheim hat schon viel Credit bekommen, aber ich habe das Gefühl, dass halt Weber wirklich ganz oben auf dem Sockel sitzt. Der Musical-Komponisten.
Weber ist der Popstar, auf jeden Fall.
Ja. Und das ist wieder so ein Punkt. Er ist ein Popstar und er vertritt, glaube ich, schon so die Vorstellung von Musical, die wir ja eher ein bisschen ablehnen.
Ja.
Die Klischees des Musicals.
Also, gerade bei Cinderella, ich bin der Meinung, dass Musical so einen schlechten Stand hat. Vielleicht ist es in Amerika anders, aber zumindest bei uns, dass es eigentlich unverzeihlich ist, so semi-herzens ein Musical zum Schreiben.
Ja.
Was dann schon passt. Aber
so
nicht irgendwie.
So eine Thematik, die wir eh schon 10.000 Mal gesehen haben.
Ja, und
haben.
Dann irgendwie, was ist dann die Message, man soll sich nicht verstellen für andere? Ja, danke dir.
Ja.
Das ist ja das, was Kritiker jetzt über Encanto auch wieder schreiben. Dass wir sagen, mein Gott, wir wissen das doch schon. Also langsam brauche ich ja keinen 20. TED-Talk mehr drüber hören, dass ich irgendwie früh aufstehe. So. Also es sind halt so Sachen, die irgendwie schon längst gesagt
und
sind.
Wir wollen ja auch hier gar nicht Weber irgendwie künstlerisch oder musikalisch was absprechen, dass dass das nicht gerechtfertigt ist, wie viel Erfolg seine Musicals hatten. Mhm. Er hat ja wirklich auch musikalisch enorm tolle Stücke geschaffen und Musik geschaffen, die immer, also die wird bei den 50 Jahren auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann nicht mehr gehört werden wird. Aber so von meinem künstlerischen Anspruch her sind für mich Weber Musicals einfach nicht wirklich greifbar oder interessant genug.
Einfach.
Ja, nicht interessant genug.
Und du kennst das schneller. Sondheim kannst du immer wieder anschauen und du findest neue Sachen und Weber ist irgendwie, ja, ist wie Pop-Album. Ist cool, ist wieder catchy, aber es ist irgendwie nichts Neues dabei. So.
Und auch so von, also ich glaube auch, dass man sich viel mehr künstlerisch ausleben kann, indem man einen Sondheim inszeniert als einen Weber.
Da bin ich mir nicht so sicher, weil Sondheim ein sehr starker Autor ist und starke Autoren sind immer schwer zum Inszenieren, weil du fast nichts verändern kannst.
Aber du kannst halt, ich glaube, du kannst halt die Thematiken viel mehr in deine eigene Welt übertragen.
Ich glaube halt, Sondheim blüht auf. Also Sondheim kannst in jedem Kontext, es gibt ja zahllose Sondheim-Liederabende.
Ja.
Also du kannst den einfach auf der Bühne stellen, egal wie, und er blüht auf. Bei Weber brauchst du halt die Rollschuhe oder die Katzenohren.
Ja.
Also es lebt ein bisschen mehr. Webber ist mehr Show. Ja, Sondheim ist mehr Theater, würde ich sagen. Was ja beides seine Berechtigung hat.
Genau, das ist ja wieder das, wo wir wieder bei dem Punkt sind, dass es natürlich sind solche großen Shows berechtigt, weil das hat ja auch was, wenn man Lust darauf hat. Und wir
ich würde sogar sagen, dass das manchmal ja ein größeres künstlerisches Erlebnis sein kann als Theater. Weil was mich zum Beispiel an Sondheim immer ein bisschen stört, ist durch das, dass Sondheim sehr früh sehr gut gecoacht worden ist von Hammerstein. Hat der immer so, er hat so einen genauen Weg, wie man es machen muss. So. Mhm. Also quasi, es gibt ja immer das, wo er sagt, ja, es geht eigentlich nur darum, funktioniert es in der Show oder funktioniert es nicht und danach muss man arbeiten. Aber wer sagt denn, ob es funktioniert oder nicht? Also quasi dieser, es ist so ein klassisches Bildungsbürger-Ding, dass man genau weiß, wie was zum Sein hat und danach arbeitet man.
Ja.
Und das finde ich bei Webber eigentlich cooler, dass er quasi als junger klassischer Musiker Rockmusicals schreibt und quasi so einen eigenen Weg versucht hat zum Gießen.
Ja, eigentlich, genau. Und dann wurde es aber mit Cats und Phantom irgendwie dann so eine Richtung, wo wir nicht mehr mitgehen.
Vielleicht ist ja die Schuld da andersrum. Vielleicht ist ja die Musical-Landschaft schuld. Oder zumindest mitschuld. Ja. Dass man eigentlich als Musical-Autor, je später es war, es ja gar nicht mehr genau gewusst hat, wo man sie platzieren soll. Also man bei Sondheim war es ja ähnlich. Der hat ja auch immer noch geschrieben, aber es ist halt nie was zustande gekommen.
Ja.
Also ich würde mal sagen, der letzte große Sondheim-Clou, den wir noch hatten, war eigentlich hier Marriage Story, wo ja thematisch
Bui
Sondheim-Anspielungen drin waren. Was heißt thematisch, eher musikalisch. Aber das war irgendwie auf dem ganzen, von der ganzen Herangehensweise irgendwie schon ein bisschen so ein verfrühtes Requiem auf Sondheim. Aber irgendwie Webber hat ja kulturell als Künstler eigentlich keine Relevanz mehr.
Ich finde auch, dass Webber hat keinen richtigen Fußabdruck.
Nee.
Also, was ja an sich cool ist, weil er hat so viele verschiedene musikalische Richtungen ausprobiert und umgesetzt. Aber wenn ich würde jetzt nie, anders als bei Sondheim, ein musikalisches oder einen Song rauspicken und sagen, das ist so Webber.
Mhm. Ja.
Und das ist bei Sondheim ganz anders.
Ja.
Mir ist gerade, also ich hätte das so als abschließende Frage. Meinst du, wenn Webber, also ich wünsche ihm jetzt
oh nein.
Tod, aber wenn uns Webber irgendwann verlässt.
Nur die abschließende Frage, ja.
Meinst du, dass es ein größeres Trauern der Welt, der Musical-Welt gibt, als bei Sondheim?
Oberflächlich vielleicht, aber ich fand es ehrlich gesagt bei Sondheim sensationell, weil Sondheim, also niemand hat gewusst, dass Sondheim so relevant war, bis dann auf einmal jeder zweite gefühlt was gepostet hat.
Mhm.
Also das fand ich ja eigentlich eine kleine Sensation bei Sondheim, dass das, also dass er immer so gewirkt hat, aber eigentlich nie zu der Promi war und dann auf einmal irgendwie hat man gemerkt, was man da gehabt hat eigentlich.
Voll.
Also ich glaube, dass also diese große Ehre, die es für Sondheim gab, glaube ich, wird es für Webber nicht geben.
Ich glaube, dass es weniger emotional sein wird.
Ja. Ich meine, wann war das? Vor ein paar Tagen ist doch Mietlauf gestorben. Der ja auch in der Musical-Szene drin war, weil er im Rocky Horrorcast war.
Ja.
Und das ist halt auch irgendwie nicht so aufgebauscht worden.
Ja.
Also ich glaube, dass mit dem vergleichbar sein wird. Ich will ein bisschen positiver enden.
Aber we don't want you to die. No. Please don't.
Aber vielleicht drehen wir über Cinderella trotzdem nochmal.
Das war jetzt wieder kein positives Ende.
Nein, ich glaube, wir finden kein positives Ende. Lasst uns in Ruhe, Herz Sondheim.
Ja, also nee. Wir halten fest, das ist unsere subjektive Meinung und es gibt bestimmt ganz viele Webber-Fans, die ihn unfassbar verehren, zu Recht.
Glaubst du? Weiß ich gar nicht.
Doch, das also ich glaube, es gibt jetzt vielleicht, also das ist jetzt auch eine Vermutung, aber so also diese großen Cats-LiebhaberInnen, die ich ja jetzt auch nicht so verstehe, halten bestimmt wahnsinnig viel auf. Nee, ich kann da nicht länger drüber reden, das macht können wir aufhören?
Okay, gut.
Ich kann nicht noch länger über Cats nachdenken.
Dann lass mal so bleiben.
Zweitbesetzung.
Zweitbesetzung ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.